Der CRM-Podcast mit Nico Zorn. Strategien, Taktiken und Ideen, mit denen du aus deinen Kundenbeziehungen mehr herausholst.
Hallo und willkommen zur ersten Ausgabe des CRM-Podcast. Ich bin Nico, ich bin Mitgründer der CRM- und E-Mail-Marketing-Agentur Saphiron und werde mich in diesem Podcast mit Expertinnen und Experten über die Themen CRM, Kundenbindung, über die verschiedenen Marketingkanäle im CRM und über angrenzende Themen unterhalten. Und los geht's mit Theresa Richter. Theresa ist Salesforce Consultant bei Empower, einem Unternehmen, das auf Salesforce Beratung und Implementierung spezialisiert ist. Und dementsprechend werden wir uns über CRM im Allgemeinen und Salesforce im Speziellen unterhalten. Theresa, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, danke, Nico, dass du mich eingeladen hast. Hat mich sehr gefreut.
Ja, sehr gerne. Ich meine, du hast so einem Podcast zugesagt, den es zum Zeitpunkt der Anfrage noch gar nicht gab. Also das ist sehr cool. Vielen Dank dafür. Und bevor wir ins Thema reingehen, würde ich dich bitten, dich einfach kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Was ist so dein Hintergrund?
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Theresa Richter, wie du schon gesagt hast. Bin über Umwege zum CRM hingekommen, habe eigentlich ursprünglich mal internationales Hotelmanagement studiert, also BWL in der Grundlage und ja, danach, wie jeder das so hat, mich gefragt, wo steige ich denn jetzt ein? Ich wusste, dass das Hotelgeschäft an sich, das ist sehr repetitiv, da wiederholt sich viel, wenn ich jetzt irgendwie am Check-in oder so stehe, dass mich das dann nicht mein Leben lang erfüllen würde. Und dann bin ich in die Hotellerieberatung gegangen, habe da ein Praktikum dran geschlossen und das war wirklich super spannend. Da haben wir Hotelketten auf Online-Marketing-Strategien beraten. Also da bin ich erstmals mit Online-Marketing in den Kontakt gekommen und Google Analytics war da auch ein Thema für die Hotelketten. Da hatten wir dann eine Schulung zu und das war so der Grund, der mich dann verleitet hat, ein Online-Marketing-Traineeship anzugehen. Da war ich dann 1,5 Jahre mit beschäftigt und durch dieses Thema bin ich natürlich in diese ganze digitale Vermarktungsstrategien gerutscht und habe auch tatsächlich noch ein weiterführendes Studium draufgesetzt, ein Masterstudium im Bereich Web Communication und Information Systems. Und dort gab es Wahlfächer und ein Wahlfach war eben CRM und Data Mining. Und da bin ich sehr hängen geblieben, habe dann auch gedacht, mein Gott, so ein CRM-System ist eh super sinnvoll, auch für die Position, in der ich gerade damals war. Wir hatten selber viele Kunden bei der Firma und mussten schauen, wie wir die managen können und dass wir einfach einen besseren Kunden-Experience denen liefern. Wir haben damals, wo ich war, das waren Seminaranbieter, wir haben Online-Marketing-Seminare angeboten und da war es eben wichtig, dass wir unsere Kunden abholen konnten und auf der ganzen Journey begleiten von, wie sie das Seminar entdecken, also unsere Marketing-Automation-Kanäle quasi anschließen, bis hin zu, sie melden sich an, sie möchten Seminare umbuchen, sie stornieren, sie haben das Seminar und was können wir im Nachgang noch machen, damit sie auch quasi Repeat-Business zu uns bringen. Das waren so unsere Fragestellungen und das Thema habe ich dann eben mit in meiner Masterarbeit aufgegriffen und wir haben uns damals als CRM-System für Salesforce entschieden, so bin ich quasi dahin gekommen. Und genau, dann haben wir Salesforce eingeführt und das Ganze hat so ein Jahr quasi gedauert, von Anfang bis das Thema durch war. Das war auch der Zeitraum, wo ich dann meine Masterarbeit darüber geschrieben habe und bin danach wirklich in die Richtung gestartet, wie setzen Agenturen sowas um. Bin damals etwas abgedriftet zu Microsoft Dynamics gekommen, anderes sehr gutes CRM-System. Hab mir das zuerst angeschaut, war dann eben Berater für das System und bin Anfang des Jahres zu Empower gewechselt. Genau, vielleicht ein paar Sätze zu Empower. Also Empower ist noch relativ jung, sind 2014 gegründet. Wir sind Salesforce Gold Partner und haben 6 Offices in Europa. Was ich da sehr, sehr cool finde, wir kriegen so viel Input von ja ganz verschiedenen Leuten. Wir haben irgendwie 14 Nationalitäten in unserer Firma. Läuft also sehr viel auch remote. Und unser Hauptbusiness ist natürlich Salesforce als Kundenmanagementsystem einzuführen, beziehungsweise auch auf andere Marketing-Solutions noch zu beraten. Es gibt ja verschiedene Clouds bei Salesforce. Wir sind halt sehr auf Sales, Service und Marketing-Cloud spezialisiert. Genau, und schauen, dass wir da die Anforderungen, die unsere Kunden uns geben, dann umsetzen können und das System für sie so aufsetzen, dass sie den größten Nutzen daraus haben.
Okay, und jetzt hattest du ja vorhin gesagt, du hattest auch mal Berührungspunkte mit einem anderen CRM, mit Dynamics. Mhm. Warum habt ihr euch denn bei Empower auf Salesforce spezialisiert? Also was sind aus deiner Sicht denn so die zentralen Stärken der Plattform?
Das ist eine sehr gute Frage. Also die großen CRM-Anbieter, finde ich, nehmen sich gar nicht so viel. Die können schon ziemlich dasselbe. Was natürlich bei Salesforce nochmal herausspringt, ist diese Funktion von dem App Exchange Market, was das genau ist. Man hat so eine Plattform, wo man Pakete downloaden kann, die man hinterher in seine Salesforce-Umgebung wieder uploadet. Und da hat man dann die Möglichkeit, verschiedene Funktionen mit abzugreifen. Also es kann quasi jeder Anbieter über die API was entwickeln, dass das eigene System mit Salesforce verbindbar ist. Und die sind dann zum Teil kostenfrei, zum Teil kostenpflichtig, die Lösungen, aber die sind halt sehr breit gefächert. Da kann man schon wirklich bei Salesforce ganz viele Fragestellungen mit sowas beantworten. Und das, finde ich, bringt dem Kunden einen sehr hohen Nutzen. Also mit egal welcher Anforderung der um die Ecke kommt, auch ein System, was wir noch nie gehört haben, man kann da schauen und findet wahrscheinlich eine Lösung.
Also letztendlich so ein bisschen die Antwort auf die Herausforderung, dass die Vertriebs- und Marketingprozesse je nach Geschäftsmodell sehr unterschiedlich aussehen und hier letztendlich wie bei einem Betriebssystem die jeweils passenden Apps entwickelt und für den Kunden dann bereitgestellt werden können.
Genau, richtig. Also das ist ja einfach mit die größte Anfrage, die da kommt, weil jeder so ein diverses Geschäftssystem hat, dass man das gar nicht alles überblicken kann. Und das ist natürlich bei Salesforce dann wirklich ein Pluspunkt, dass die Anpassbarkeit der Lösung an sich eben so breit gefächert ist. Und ich muss sagen, persönlich, für mich war es auch ja die Nutzerfreundlichkeit. Also das Interface ist mit dem Update von Classic auf Lightning jetzt auch echt super schön geworden und sehr intuitiv bedienbar. Also man hat so seine Prozesse, die man sehen kann auf dem Record, auf dem Datensatz, wenn man drauf ist. Und kann auch den User sehr gut schon leiten, dass man das ja sehr intuitiv nutzen kann. Und natürlich, was cool ist bei Salesforce, sie bieten ja direkt an, dass man das auf allen mobilen Endgeräten auch nutzen kann. Also so wie das System aufgebaut ist, kann man mit Download von dem Salesforce, der App, hat man sozusagen sofort sein System auch auf dem mobilen Endgerät, auf dem Smartphone, auf dem Tablet verfügbar. Was jetzt bei einigen den Projekten, die wir gemacht haben, auch wirklich hilfreich war. Das sind dann zum Beispiel Verkäufer, die direkt mit ihrem Tablet die Fragen aufnehmen, die dann ins System gepusht werden sollen, die Antworten. Oder auch Leute, die es dann wirklich mit dem Handy nutzen, also Vertriebler, die vor Ort irgendwo sind und Daten auch offline nutzen müssen. Das sind ja alles Funktionalitäten, die im Standard dann quasi bei Salesforce mitkommen und dem System echt einen hohen Nutzen geben. Und man muss ja auch sagen, was so ein bisschen Fluch und Segen ist, dass man ja ganz viel anpassen kann. Also die ganzen Point-and-Click-Möglichkeiten, die man als Consultant schon hat, von Process-Bildern, Flows, die sind ja schon relativ hoch. Und wenn man dann noch die Entwickler hinzuzieht, die ja mit ihrem Code und ihrer Magie beim Coding wirklich fast jedes Problem lösen könnten, ja, das ist natürlich dann schon verlockend. Ich sage Fluch und Segen, Fluch, weil natürlich der Kunde dann auch immer erwartet, dass man ja alles machen kann. Das ist dann wirklich ein bisschen schwierig. Da muss man dann immer abschätzen, Kosten und Nutzen, weil es muss natürlich auch entwickelt, gebaut werden. Und manche Dinge sind so schnell gesagt. Ich denke mal, das wird euch ähnlich gehen. Da kommt der Kunde mit einer Anforderung, die hört sich total einfach an, aber im Hintergrund müssen halt mehrere Prozesse aufgesetzt werden, dass das dann so funktioniert. Und das kostet halt Zeit und Zeit ist gleich Geld.
Ja, absolut. Und ich glaube, letztendlich auch so ein sinnvolles Erwartungsmanagement zu betreiben, ist glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil ja auch gelegentlich vom Vertrieb der Technologieplattform, sagen wir mal, recht viel versprochen wird. Ja. Und da dann vielleicht dann im nächsten Schritt dann irgendwo schon nochmal erklärt werden muss, okay, das ist alles möglich, aber nur weil etwas möglich ist, muss es ja nicht zwingend irgendwo sinnvoll für das eigene Geschäftsmodell sein. Was mich noch interessieren würde, wie sieht denn bei euch ein typisches CRM-Projekt aus? Also wir haben gerade darüber gesprochen, die Anforderungen sind von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. Gibt es da überhaupt so ein typisches Projekt oder wie geht ihr da vor? Wie strukturiert ihr die Themen und Projekte?
Genau, ja, also so ein bisschen Struktur gibt es da schon drin. Natürlich ist jedes Projekt individuell und man muss sich dann im Projekt Gedanken machen, wie man es umsetzen kann. Aber der obergeordnete Prozess ist doch ähnlich. Also man kann, finde ich, schon sagen, dass es einen strukturierten Ablauf gibt. Bei uns wurde das auch im Unternehmen sehr getrieben von zwei erfahrenen Projektmanagern, die sich einfach Gedanken gemacht haben, wie können wir das sinnvoller strukturieren und dem Kunden dann auch einen Rahmen bieten, dass er verstehen kann, was wir so tun. Also bei uns läuft es so ab, dass zuerst unser eigener Vertrieb natürlich rausgeht und mit den Kunden spricht, die groben Anforderungen erstmal klärt. Das ist dann meistens auch ja so ein Gespräch, entweder mittlerweile ja remote, sonst auch öfter mal vor Ort gewesen, dass man so einen Workshop hat. Was sind denn eure Anforderungen, Wünsche, was braucht ihr quasi? Und dann wird das gescoped. Dann in der nächsten Instanz würde der Vertriebler das an das Projektteam übergeben, an den Projektmanager. Und man würde sich Gedanken machen, wie man ja den Kickoff nochmal gestalten kann, dass man einfach in dem Projektteam mit dem Kunden in Kontakt tritt. Da klären wir meist in so 1 bis 3 Stunden, je nachdem, wie groß die Projektgröße ist, wird dann geklärt, was die Anforderungen grob sind und wie wir rangehen und was auch so unsere Philosophie ist hinter der Umsetzung. Also wir arbeiten relativ agil und das muss man ja manchmal auch dem Kunden klar machen, dass man in wöchentlichen Sprints oder zweiwöchentlichen Sprints arbeitet und dass da auch sehr viel Mitarbeit auf ihrer Seite natürlich gefordert ist. Also wir planen dann auch so, dass wir mit den Kunden Termine aufsetzen, meist eben wöchentlich, und dass das Projekt dann auch vorangetrieben wird. Dann haben wir verschiedene Risk-Management-Tools, wo wir einfach einschätzen können, ob ein Projekt gut läuft oder nicht, dass wir da auch relativ schnell wieder on track sind. Natürlich kommt dann die Implementierung und das interne Testen. Dann geben wir sie an den Kunden über. Der betreibt dann natürlich auch nochmal User-Accepted-Testing, gibt uns Feedback dazu. Da finde ich es immer ganz schwierig, muss man schauen, dass man nicht in so eine Dauerschleife rennt, dass immer wieder was Neues kommt, dass man einfach nicht mehr rauskommt. Also da haben wir dann auch schon verschiedene Spreadsheets uns aufgebaut, dass man einfach sagt, so und so viele Runden geht das Ganze, gibt uns Feedback und ab einem gewissen Punkt muss man einfach auch einen Cut machen. Der nächste Schritt ist dann natürlich noch das Deployment von unserer Entwicklungsumgebung in die wirkliche Live-Instanz. Kann natürlich auch immer je nach Projektgröße größer sein und mehrere Schwierigkeiten noch sich dahinter verstecken. Und am Schluss raus an den Projekten steht meistens Training-Sessions, Schulungen von Admins und Key-Usern. Natürlich auch wieder auf Projektgröße basierend hat man dann vielleicht mehr Sessions mit verschiedenen Teams und Departments in dem Unternehmen. Das finde ich aber immer als sehr wichtig. Und da gibt es ja auch nochmal Feedback, wie das System aussehen sollte, ob es noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Also hat man da schon meist den Anknüpfungspunkt, ob man noch in eine weitere Phase geht, um noch weitere Dinge anzupassen. Meistens stellen wir auch einen User-Guide zur Verfügung, dass man das einfach noch schriftlich hat und hat dann am Ende sozusagen die Projektübergabe von den einzelnen Teilen, die wir uns dann einfach auch schriftlich geben lassen, dass das Projekt an sich jetzt abgeschlossen ist. Und man kann natürlich immer gerne ein nächstes Projekt reinstarten oder wenn wir noch neue Kriterien finden, dann arbeiten wir auch mit Change Requests, wo wir einfach sagen, das ist jetzt momentan out of scope. Aber das kann man natürlich noch umsetzen. Es ist ja immer eine Frage, wie viel Zeit und Geld man dann noch investieren möchte und welche Anforderungen es sind. Aber da ist dann quasi so ein wiederholender Zyklus, dass man das, was ich jetzt gesagt habe, auch von vorne wieder starten kann.
Also was ich raushöre, ist so ein bisschen eine Strategie der kleinen Schritte, dass man also durchaus zum Projektstart auch eine größere Vision skizziert, dann aber auch genau überlegt, wie komme ich jetzt in kleinen Schritten voran.
Genau.
Ohne, dass man von den Möglichkeiten irgendwo erschlagen wird und ohne, dass man Gefahr läuft, sich vielleicht auch in Anwendungsfälle irgendwo zu verrennen, die letztendlich für einen Bruchteil der Kunden überhaupt noch relevant sind. Ja, also wenn ich irgendwo eine automatisierte Kampagne habe, die letztendlich an 5 Menschen im Monat verschickt wird, dann ist es toll, dass die automatisiert ist, aber letztendlich hilft es natürlich auch nicht wirklich weiter. Und der Aufwand war möglicherweise dann recht groß, das überhaupt in der Form aufzubauen. Mhm. Was sind denn aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen bei der Einführung eines CRM-Systems? Welche Fehler sollte man da unbedingt vermeiden?
Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man sich selber Gedanken über die eigenen Prozesse macht im Unternehmen. Also was möchte ich wirklich mitnehmen? Weil man einfach sagen muss, nach dem Konzept Bullshit in, Bullshit out, wenn man was Schlechtes digitalisiert, einen schlechten Prozess, dann bleibt es trotzdem ein schlechter Prozess. Dass man da einfach klarer wird, was brauche ich, damit ich meinen Kunden eine gute User Experience liefern kann und damit ich auch weiterkomme oder damit ich mein Produkt besser verkauft bekomme, dass man da klarer ist in den Prozessen und nicht vielleicht auch für verschiedene Länder noch ganz viele verschiedene Prozesse hat, obwohl es eigentlich sinnvoller wäre, das zu streamlinen und sich ja über einen Kernprozess Gedanken zu machen. Also das steht irgendwie vorneweg noch, dass man sich da als Unternehmen erstmal hinsetzt und auch seine eigenen Hausaufgaben macht. Und dann kann natürlich, wir als Agentur oder Berater ins Spiel kommen, dann mithelfen und dann auch diese Prozesse in ein System bringen. Ja, dann was noch Herausforderungen sind oder was Kunden noch beachten sollten, ist auf jeden Fall bei der Projektumsetzung, dass es genug Ressourcen auf der eigenen Seite gibt, dass man da auch testen kann und das also Feedback zum System geben kann. Da merken wir auch immer wieder, dass Kunden öfter mal auch denken, ich habe das jetzt gekauft, die kümmern sich ja drum und führen das ein. Ja, vom Prinzip her schon, aber wir sind ja super angewiesen auf den Input vom Kunden, dass wir auch dann die richtigen Dinge machen. Und ja, da ist es wichtig, dass man sich einfach bewusst wird bei so einem Projekt, man braucht schon einen dedizierten Ansprechpartner, dass da auch ein Projektmanager auf der anderen Seite sitzt, der die Informationen bereitstellt und sich auch darum kümmert, dass das Projekt vorangetrieben wird, der eben auch fähig ist, das Team auf der eigenen Seite zu begeistern. Wir hatten es öfter, dass so ein bisschen Aversionen gegen das System vorherrschten, also ohne jetzt Leuten zu nahe zu treten, also etwas ältere Generationen vielleicht auch nicht mehr Lust hatten auf eine neue Technologie, also Sachen, die ja total nachvollziehbar sind. Aber da bedarf es dann einfach, dass man das System zeigt und erklärt. Ja, da kann man auch gerne dann einfach selber Sessions anbieten mit den eigenen Mitarbeitern und einfach mal zeigen, was die coolen Funktionen sind, wie schnell man Daten hin und her geschoben bekommt, was vielleicht jetzt automatisiert wird, was früher alles händisch lief. Du hast es angesprochen, diese Excel-Listen. Bestes Beispiel hatten wir damals auch in der einen Firma. Die sind ein Chaos. Also da sind so viele Fehler, die einfach dann auf menschlicher Seite passieren können und die ein System dann eben nicht macht. Also dem gibt man klare Parameter und sagt, wenn das und das ist, dann führt die und die Aktion aus und das ist einfach super schön. Da wird einem ja auch Arbeit abgenommen, dass man solche Punkte raushebt und dann solchen Mitarbeitern auch klar macht, dass das nicht da ist, um sie zu ärgern, weil sie was Neues lernen müssen, sondern dass sie da einfach die Möglichkeit haben, auch ihren eigenen Arbeitsstil zu verbessern oder ihnen sogar geholfen wird. Also in vielen Fällen gibt es ja auch, die sich ja auch oft als Anforderung, einfach Dokumente zu erstellen, dass man nicht mehr händisch irgendwie da den Coverletter schreibt oder was auch immer, sondern dass man das direkt sich die Adresse reinzieht und man nur noch auf Drucken klicken muss und es sofort sozusagen weitergeht. Solche Sachen sind dann natürlich immer super, dass man die einfach weitergibt und dadurch vielleicht Begeisterung auch auslöst bei den Personen, wo es jetzt ja vielleicht nicht so gegeben ist.
Also am Ende die Akzeptanz auf Anwenderseite zu schaffen, das erscheint mir auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein zu sein. Manchmal kommt ja auch so ein bisschen die Angst durch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann irgendwo Angst haben, dass sie irgendwie wegrationalisiert werden. Und ich glaube, da dann deutlich zu machen, nee, es geht irgendwie nicht darum, dass wir hier den Außendienst abschaffen wollen, sondern es geht dann zum Beispiel darum, dass wir dem Außendienst die Arbeit erleichtern, ja, dass er nicht mehr irgendwie nach jedem Besuch irgendwelche Excel-Listen pflegen muss, sondern sich letztendlich so auf die Kernleistung irgendwo konzentrieren kann.
Nee, genau. Und vor allem, dass man so sieht, dass die Zeit, die du damals in die Excel-Listen gesteckt hast, die ist jetzt quasi deine neue Zeit. Entweder bildest du dich in anderen Dingen weiter oder kannst andere Aufgaben im Unternehmen übernehmen, die dich vielleicht auch interessieren. Also, dass man es eher als Möglichkeit sieht und als Chance. Man kann auch neue Dinge tun und das, wie du schon sagtest, da verlangt es wahrscheinlich ein bisschen an politischem Feingeschick, um das dann zu kommunizieren und den Mitarbeitern klarzumachen, dass es nicht ist, um sie zu ärgern oder um sie wegzurationalisieren, sondern eigentlich, um sie zu fördern, um ihnen noch weitere Möglichkeiten zu schaffen, andere Dinge zu tun, die sie vielleicht viel mehr interessieren als diese blöde Excel-Liste, um bei dem Beispiel zu bleiben.
Okay, also ich glaube, wir können festhalten, dass man CRM oder auch Kundenbindung nicht einfach irgendwie irgendwo kaufen kann oder irgendwo bestellen kann und dann wird es irgendwie fertig ausgeliefert. Das Missverständnis gibt's ja manchmal. Sondern dass man sich wirklich Gedanken über die eigenen Prozesse machen muss, über die Frage, wie man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ins Boot holt, vielleicht auch externe Unterstützung mit reinholt, um letztendlich sicherzustellen, dass das Projekt dann auch wirklich vorangetrieben wird.
Genau.
Apropos vorantreiben, mit welchem Zeitrahmen muss ich denn rechnen? Also klar, das wird immer sehr auf die Rahmenbedingungen ankommen. Aber sagen wir mal, vielleicht für ein Unternehmen mit 200 oder 300 Mitarbeitern, da möchte ich jetzt mit eurer Hilfe Salesforce einführen. Was ist da realistisch?
Das ist eine sehr gute Frage. Die stellen natürlich Kunden eh immer am Anfang, wie lange dauert das und wie viel kostet mich das? Und man muss sagen, es ist diese schöne Antwort, die man auch immer zu Uni-Zeiten hört. Ja, es kommt drauf an. Und es kommt halt auf so viele Punkte an. Also wie viele Ressourcen stehen bei dem anderen Unternehmen zur Verfügung? Wie sind die Prozesse schon klarifiziert und abgebildet? Welche Komponenten sollen auch noch angeschlossen werden? Also ich meine, je mehr Dinge, die man noch an das System anschließen möchte, wie zum Beispiel Telefonie, E-Mails, solche Funktionalitäten, wenn das schon relativ klar ist und man weiß, was getan werden muss und welche Systeme da dranhängen, dann geht es natürlich schneller. Wenn man das erstmal alles rauskitzeln muss, dann dauert das Ganze länger. Aber jetzt für den Fall, den du genannt hast, so 250 Mitarbeiter, Mittelstand, würde ich schon grob ein Jahr tippen, wenn man einfach bedenkt, dass man am Anfang Workshops hat, um die Anforderungen zu sammeln, das Projekt dann zu strukturieren und ja auch in Arbeitsrhythmus zu kommen, bis es dann umgesetzt ist. Ja, bei 250 Mitarbeitern kann man auch davon ausgehen, dass die ja größer sind, mehrere Prozesse haben, mehrere Abteilungen. Würde ich auf jeden Fall sagen, schon ein Jahr dauert es, bis man das dann hat. Und ich meine, Timelines sind auch immer gut, ein bisschen Druck gibt es ja meistens schon und ist wahrscheinlich gar nicht schlecht, dass Kunden auch daherkommen und sagen, bis dann und dann muss ich es haben und das ist mein Go-Live-Termin. Genau.
Okay, und dann natürlich auch sichergestellt sein muss, wie du meintest, dass natürlich auch auf Kundenseite letztendlich Ressourcen bereitgestellt werden müssen, Workshops durchgeführt werden müssen, Daten angeliefert werden müssen etc. Ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, der gerne mal so ein bisschen unterschätzt wird letztendlich. Jetzt haben wir ein bisschen über die Projektabläufe und Vorgehensweisen gesprochen. Ich würde gerne noch einen Blick auf die verschiedenen Kanäle werfen. Davon haben wir ja jede Menge im digitalen Marketing, E-Mail, Voice, Chat, Display, Push-Notifications und so weiter. Welche spielen denn in deinen Projekten letztendlich eine relevante Rolle? Ist sicherlich auch abhängig von der Branche. Habt ihr bei Empower eigentlich Branchenschwerpunkte?
Mhm. Ja, bei Empower haben wir schon Branchenschwerpunkte. Wir haben uns auf Startups und kleine bis mittelständische Unternehmen spezialisiert. Und in dem Zusammenhang haben wir einiges an Branchen schon bedient. Die gängigsten mit war auf jeden Fall Finanzdienstleistungen. Da haben wir einige Solutions schon erschaffen, die wir dann quasi auch über diesen App-Exchange-Markt anbieten. Dann viel im Gesundheitswesen, Immobilien, Versicherungen und Medien waren so die meisten Projekte, die wir mit umgesetzt haben. Aber es ist relativ bunt gemischt. Also wir haben jetzt auch angefangen, für Non-Profits so ein System aufzusetzen. Da bietet ja auch Salesforce selber dann eben günstigere Lizenzen etc. an. War auch ein super spannendes Projekt, ja, dass man da einfach auch nochmal ein bisschen was weitergibt für die bessere Welt sozusagen. Genau, das machen wir auch. Und das sind natürlich dann Projekte, wo man nicht so viel dran verdient, die aber durchaus auch spannend sind. Und um da vielleicht den Bogen zu schlagen zu deiner anderen Frage mit den Kanälen, das war nämlich sogar das Non-Profit-Unternehmen, was auch daherkam und sagt, sie möchten gerne WhatsApp integrieren. Und das war einfach so, also eine spannende Fragestellung. Es wird dann natürlich erstmal auf den zweiten Schritt geschoben. Aber möglich ist einfach schon super viel. In den Projekten, die wir jetzt hatten, so sehr gängig sind natürlich, wir möchten unsere E-Mail-System anschließen, Telefonintegration, also CTI. Welche Tools kann man da mit auf die Plattform ziehen und wie kann man dann die ganzen Anrufe auch abspeichern oder die Informationen dort nutzen? In Hinsicht auf E-Mail haben wir auch viele Integrationsanfragen von Newsletter-Tools. Natürlich allen voran immer Mailchimp, weil das ja auch relativ kostengünstig in der Aufsetzung für kleinere Unternehmen ist. Also das wird auch öfter mal gefragt.
Läuft Mailchimp dann üblicherweise eher parallel oder und wird entsprechend angebunden an Salesforce oder ist eher der Wunsch auf Kundenseite da, dass das E-Mail-Marketing-Tool dann auch letztendlich abgelöst wird durch Salesforce?
Mhm. Ja, also im Moment sieht so aus, Mailchimp bietet also von sich aus eine kostenlose Integration an auf dem App-Exchange-Markt und das ist, was wir natürlich dann meistens implementieren. Die kann natürlich noch nicht so viel. Es sieht eher so aus, dass man dort die Listen mit verwalten kann und ja die Kontakte aus dem System in die Mailchimp-Listen pushen kann. Heißt, deine Frage, genau, die Systeme bleiben noch separat. Man nutzt dann natürlich noch Mailchimp, um wirklich den Newsletter-Versand dann zu machen. Man hat natürlich die Daten sichtbar in Salesforce, kann auch sehen, wer ist unsubscribed, wem darf ich überhaupt keine E-Mails mehr schicken und solche Sachen. Aber wo es hingeht, ist natürlich, dass Kunden fragen, sie wollen das noch nativer, dass man aus Salesforce raus natürlich alles bedienen kann und machen kann. Ich glaube, das ist auch so der Zukunftstrend, dass ganz viel, was jetzt noch an verschiedenen Eckpunkten liegt, ja wirklich in ein System migriert werden soll und dass man eine One-for-All-Solution hat. Ich meine, das ist ja auch so die Vision von so einem CRM und der Traum eigentlich, dass man das alles aus diesem System bedienen kann. Da arbeitet ja auch Salesforce selber schon im Bereich Marketing und Marketing-Automation stark dran. Die haben Pardot aufgekauft, ist so ein Marketing-Automation-Tool. Und da sind sie gerade dabei, dass sie das noch viel mehr mit dem eigenen CRM verknüpfen. Also es wird jetzt wirklich in die Salesforce-Plattform gehoben. Man kann das aus Lightning raus schon alles managen. Und bei Pardot geht es natürlich dann um die ganzen Marketingkanäle. Wären wir auch wieder bei der Sache mit den Kanälen. Da ist natürlich ganz wichtig, Social-Media-Kanäle anzuschließen, Facebook-Pages. Dann haben wir Google AdWords, was oft gefragt wird und als Connector auch schon eigentlich dabei ist. Webinar-Tools, wie man Webinare aufzeichnen kann oder auch solche Geschichten wie Event-Tracking-Tools. Eventbrite wird einem da vielleicht was sagen in der Richtung. Also die Events finden natürlich schon offline statt, aber man hat die ganzen Daten zu den Leuten, die sich angemeldet haben und wer dann wirklich dabei war, eben auch zur Verfügung. Das sind dann alles Dinge, die mit an Salesforce angeschlossen werden sollen und genau über eigentlich jetzt Pardot liefen, aber da das ganze System immer mehr dabei ist, weiter verzahnt zu werden, soll es letztendlich alles in Salesforce liegen und verfügbar sein.
Was dann wahrscheinlich oft nicht im ersten Schritt stattfindet, aber perspektivisch natürlich die Idee ist, dass man ein zentrales System hat, die Daten auch zentral zusammengeführt werden.
Genau, richtig. Ja. Also dass das einfach am Ende alles viel mehr verbunden wird. Und es sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Also wie du schon sagst, da kommt wahrscheinlich noch viel mehr in Zukunft. Kommt wahrscheinlich noch, dass man die Alexa Sprachnachricht Aufzeichnungen anschließen soll, also Audio auswerten. Was auch schon mal als Anfrage kam bei Telefonie, ob man dann wirklich die Audio abspeichern kann, wenn man natürlich den Konsent hat, das Einverständnis, dass man das aufnehmen durfte. Ne? Ich denke, da spielen natürlich auch immer hier die DSGVO und die Richtlinien in Deutschland eine große Rolle, was man denn alles dann darf und nicht. Aber da gibt es viele Anfragen und es wird sicher auch noch kommen, das kann ich mir vorstellen, Internet of Things als Stichwort, dass man Daten, die man zum Beispiel über so Smartwatches von Uhren oder sowas sammelt, dass die auch angeschlossen werden soll. Da gibt es ja sicher Kunden, die dann, also wenn man jetzt bedenkt, hier Fitbit könnte dafür ja eine Verwendung haben, dass die Daten dann alle schon am Kontakt sind und dass sie einfach viel besser ihre Marketingmaßnahmen auf den Kunden abstimmen können und auch die ja den Kundenservice darauf auslegen. Wenn die dann irgendwie sehen, der Kunde scheint immer den und den Sport zu machen und vielleicht braucht er da noch irgendwas. Ja, dass das einfach ganz viele Daten sind, die dann noch in so ein System laufen werden. Also so ein bisschen zwar noch Zukunftsmusik, aber schon absehbarer, weil Internet of Things ja definitiv vorangetrieben wird.
Ja, absolut. Und ich glaube, da gibt es auch spannende Cases, ja nicht nur im B2C-Bereich, sondern letztendlich auch natürlich im B2B, dass beispielsweise Maschinen mit entsprechenden Sensoren ausgestattet werden, der Hersteller dem Kunden dann E-Mail schickt, wenn eine Wartung fällig wird oder ähnliches. Also das ist definitiv spannend. Ja. Die Zeit rennt uns leider ein wenig davon, aber trotzdem würde mich noch interessieren, ob es für dich, Theresa, irgendwo so ein persönliches CRM-Highlight aus Kundensicht gibt, wo du sagst, wow, also das hat mich echt begeistert, das war richtig gutes CRM.
Da muss ich sagen, da fällt mir jetzt spontan eigentlich nichts ein, da müsste jetzt erstmal passen. Also ich würde sagen, jeder, der sich auf jeden Fall mit der Thematik auseinandersetzt, CRM einzuführen und da Prozesse abzubilden, ist schon mal ein Schritt weiter als die Konkurrenz. Aber so jemanden, der jetzt wirklich schon alles hat oder eine Sache ganz besonders gut umgesetzt hat, da fällt mir jetzt gerade nichts ein.
Okay, das zeigt ja, dass die Unternehmen oder dass sehr viele Unternehmen da noch sehr viel Nachholbedarf haben und da noch sehr viel zu tun ist.
Also im Marketingbereich würden mir mehrere einfallen. Da finde ich auch sehr gut gemacht ist Zalando. Also die sind schon ganz gewitzt in dem auch, wie sie ihre Marketing-Messages an den Kunden bringen, dass man erinnert wird, wenn was im Warenkorb lag, dass man Push-Nachrichten bekommt, wie man möchte, entweder über die App oder als E-Mail. Die sind da schon sehr gut, dass dann der Umsatz wirklich auch weiter fließt, weil dann bist du wieder dran erinnert und sagst, ah, stimmt, das wollte ich wirklich kaufen, das war in meinem Warenkorb. Dann gibt es irgendwelche Rabatte, die die rausschicken. Du kriegst für deinen Geburtstag kriegst du dann irgendwelche Gutscheine. Also da gibt es schon ein paar Unternehmen, die das, finde ich, ganz gut vorangetrieben haben und Dinge nutzen, die einfach möglich sind. Also klar speichert man irgendwann vielleicht das Geburtsdatum, was man mal eingesammelt hat über verschiedene Formulare. Und dann kann man das ja eigentlich auch nutzen. Dann schicke ich halt eine E-Mail raus aus dem System und biete noch irgendwelche Nachlässe an. Da gibt's ja, es gibt wahrscheinlich schon echt die Größeren, die ja auch mehr Geld und Zeit haben, um sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen und da zu investieren.
Ja, also About You fällt mir noch spontan ein, ist ja ähnlich aufgestellt wie Zalando. Da wird dann aus dem Logo About You wird dann ein About Nico, wenn man dort eingeloggt ist. Also genau. Ziemlich eigentlich so eine kleine Geschichte, aber irgendwie super sympathisch und auch das Marketing natürlich sehr, sehr smart ausgesteuert, basierend auf der Markenaffinität und so weiter. Da kann man sich sicherlich inspirieren lassen, ja.
Oder auch Farben. Die analysieren ja Farben, die du bestellst. Und du kriegst dann irgendwie Angebote geschickt mit deinen Lieblingsfarben. Also das fand ich zum Teil dann auch gruselig. Ne? Dann kriegst du ganz viele, denkst du, das habe ich doch schon im Kleiderschrank. Aber die analysieren wirklich dein Verhalten, was dich interessiert. Das hatte ich mir auch mal angeschaut, About You und Zalando so als Best-Practice-Beispiel in dem Bereich. Definitiv, die können da schon was.
Okay, die Zeit ist leider schon rum, aber vielleicht machen wir einfach mal ein Follow-up, um die Themen einfach noch weiter zu vertiefen. Theresa, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier in der ersten Folge zu Gast warst. Das war sehr, sehr cool.
Ja, danke, Nico.
Und ja, ich freue mich auf eine Fortsetzung.
Bis bald, ciao.
Das war die Premierenausgabe des CRM-Podcast mit Theresa Richter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren würdet, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann verpasst ihr auch nicht die nächste Ausgabe, die in einem Monat veröffentlicht wird. Bis dahin, ciao, ciao. We'll be right back.